Unser Fokus hier im Podcast ist ja in diesem Monat der Wert der Natur. Und dabei kann es vielleicht von Vorteil sein, wenn der ökonomische Wert erkannt und auch benannt wird. Doch ihn zu berechnen, ist gar nicht so leicht und lange ziemlich schwer gewesen. Denn was kostet es beispielsweise langfristig, wenn es immer weniger Arten gibt oder wenn der deutsche Wald weniger CO2 aufnimmt? Könnten Landwirtinnen und Landwirte vielleicht sogar nicht nur mit ihren Produkten, sondern auch mit der Fruchtbarkeit ihrer Böden Geld verdienen? Über solche Ideen und Ansätze sprechen wir in dieser Episode. Christian Bollert ist mein Name und ich grüße euch.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Die Landwirtschaft ist wie kaum ein anderer Bereich vom Klimawandel betroffen. Denn einerseits ist sie stark von den Wetterbedingungen abhängig, andererseits für einen großen Teil auch der CO2-Ausstoß ist mitverantwortlich. Landwirtinnen und Landwirte können ja aber auch ein Teil der Lösung sein. In Deutschland bewirtschaften sie etwa die Hälfte der Landfläche. Ein ziemlich großes Potenzial für den Natur- und Klimaschutz. Hecken pflanzen, Humus aufbauen oder auch Moore renaturieren. Und das sind nur drei Beispiele. Ist jedoch die Frage, wie sich das Ganze auch wirtschaftlich rechnet. Der Land- und Betriebswirt Christian Hiss möchte das ändern, und zwar seit Jahrzehnten. Er betreibt in der Nähe von Freiburg im Breisgau seit über 40 Jahren ökologische Landwirtschaft und kämpft für eine ordentliche Bezahlung der Gemeinwohlarbeit von Landwirtinnen und Landwirten. Mit der sogenannten Regionalwert-Leistungsrechnung soll sich das ziemlich konkret messen lassen. Sprechen wir doch drüber, und ich sage hallo und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Herr Hiss.
Hallo, Herr Bollert, hier ist Christian Hiss.
Weshalb können denn Buchhaltungsansätze der Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit sein?
Naja, das ist gleich vorweg die spannende Einstiegsfrage. Ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre oder konkret vor 20 Jahren festgestellt, dass ich in meinem Betrieb sehr viel für Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit, Gemeinwohl leiste. Und diese Maßnahmenleistungen immer sehr viel Aufwand bedeuten. Jede Maßnahme im Betrieb kostet Geld, ob es jetzt Personal oder Sachkosten sind. Und diese Kosten, die verschwinden in der jetzigen Art der Rechnungslegung im allgemeinen Aufwand. Und dann sagen die klugen Betriebswirtschaftsexperten, du arbeitest zu teuer, du bist ineffizient. Und diese Feststellung, die hat mich eben vor 20 Jahren dermaßen provoziert, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, um das sozusagen differenzierter zu sehen und dann auch darzustellen.
Also Sie sprechen jetzt ganz konkret zum Beispiel über einen Jahresabschluss, wo dann am Ende eine große Zahl steht, in dem Fall jetzt dann der Aufwand. Und da sagen Sie, das muss auseinander differenziert werden.
Ja, da steht der Aufwand und dann steht der Ertrag. Und aber im Aufwand ist nicht genau detailliert aufgeführt, was ich geleistet habe für Bodenfruchtbarkeit zum Beispiel. Also habe ich günstigen synthetischen Dünger gekauft oder habe ich Kompostwirtschaft betrieben? Das sind Welten dazwischen im Aufwand und in den Kosten. Oder was habe ich für die Biodiversität geleistet oder für Ausbildung? Also das geht ja auch ins Soziale hinein und dann letztendlich auch ins Regionalökonomische. Es sind unzählige Leistungen, die ich jeden Tag vollbringe, die zu einem guten Teil auch dem Gemeinwohl zukommen. Und die sind aber in der Buchhaltung nicht differenziert ausgewiesen. Das heißt, in der Konsequenz, ich bin der Auffassung, dass viele der Leistungen als Investition zu bilanzieren sind und nicht als Ausgaben.
Und da sagen Sie im Prinzip, wir müssen das, ja, ich sag mal, vom Kopf auf die Füße stellen. Also wir brauchen andere Kategorien.
Genau, weil auf der anderen Seite eben durch die, wenn diese Leistungen im Betrieb nicht erbracht werden, also keinen Wert haben sozusagen, dann entstehen die sogenannten externen Effekte. Und Sie haben es eingangs ja gesagt, die Landwirtschaft ist Teil des Problems, aber kann auch Teil der Lösung sein, zum Beispiel beim Klimawandel, bei Biodiversitätskrise, regionale Versorgungssicherheit und so weiter. Und dann müssen aber diese Kosten anders behandelt werden. Entweder sie müssen bezahlt werden, diese Leistungen, diese Kosten für Gemeinwohl und Nachhaltigkeit, oder sie müssen anders bilanziert werden.
Das Ganze klingt ja aber auch durchaus aufwendig und umfangreich. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, wenn ich eine Excel-Tabelle mit einer Spalte habe, mit dem Aufwand, und jetzt habe ich vielleicht 10 oder vielleicht sogar 100, weil ich verschiedene Kategorien habe. Was motiviert denn Landwirtinnen und Landwirte, sich diese zusätzliche Arbeit zu machen? Oder wie überzeugen Sie die?
Naja, also das ist schon auch eine Herausforderung, aber es sehen immer mehr Kolleginnen und Kollegen ein, dass es da eine andere Art der Betrachtung, der betriebswirtschaftlichen Betrachtung braucht, und wir kommen da auch täglich voran. Grundlage dafür ist unsere 15 Jahre lange Arbeit, in dem wir dann so eine Art von Buchhaltung erstellt haben. Und da haben wir 500 Leistungskennzahlen ermittelt, die so eine Art Buchhaltung sind, die einen Betrieb ganz neu betrachten, eben auf zusätzlichen Konten sozusagen gebucht wird. Im Moment noch außerhalb der regulären Buchhaltung, in einer Nebenbuchhaltung. Aber trotzdem ist das so zu sehen, dass es eben Teil der Betriebswirtschaft ist und nicht irgendwie was mit Idealismus zu tun hat, nachhaltig zu wirtschaften nach dieser Differenziertheit.
Was sagt eigentlich Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater zu Ihren Ideen?
Naja, die finden es nach wie vor, also immer mehr sinnvoll. Also wir finden da auch Verbündete, und gerade auch die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer, die gehen ja schon auch in die Richtung. Die brauchen Zahlen. Also wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht, wir reden ja da die letzten Jahre über diese großen Berichtspflichten. Das ist ja recht und schön, die Berichtspflichten, die jetzt da vom Gesetzgeber kommen, aber auf der anderen Seite sind sie immer noch wenig betriebswirtschaftlich handhabbar. Und unsere Methode greift wirklich tief in die Betriebswirtschaft ein und differenziert. Und mit Zahlen können Steuerberater und Wirtschaftsprüfer immer was anfangen.
Wenn Sie jetzt die Frage beantworten müssten, was an Ihrer Methode besser ist, was würden Sie da als kurze Antwort geben?
Ja, dass sie betriebliche Realitäten offenlegt. Und das sind ja nicht nur die Leistungen, sondern man kann in dieser Art der Buchhaltung oder der Gemeinwohlbilanzierung, Nachhaltigkeitsbilanzierung, kann man auch erkennen, ob ein Betrieb Risiken in sich trägt durch die Wirtschaftsweise. Das ist ja die andere Seite der Leistung. Das heißt, zu wenig Leistung für Bodenfruchtbarkeit, für Biodiversität, für Ausbildung kann auf der anderen Seite auch Risiken offenlegen. Und Risiken interessieren dann die Banken wieder und Risiken interessieren auch die Wirtschaftsprüfer. Also insofern hat es zwei Seiten, die Leistungsseite, aber auch die Risikoseite legen wir offen.
Christian Hiss, Land- und Betriebswirt und Geschäftsführer der Regionalwertleistungen GmbH, im Gespräch hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen noch detaillierter darüber, wie man den Beitrag von Landwirtinnen und Landwirten für Klima- und Umweltschutz wirklich konkret bewerten und vergüten könnte. Herr Hiss, Sie haben diese Regionalwertleistungsrechnung mit mehreren hundert Landwirtinnen und Landwirten getestet. Die Auswertung hat im vergangenen Jahr gezeigt, dass jede und jeder von Ihnen durchschnittlich, jetzt mal so Pi mal Daumen, etwas mehr als 1400 Euro pro Hektar ins Gemeinwohl investiert, wie Sie ja auch betonen. Wie viel wird denn davon aktuell schon bezahlt?
Also das ist sehr unterschiedlich, je nach Förderprogrammen und vor allem auch Ausgleichszahlungen der EU und so weiter. Ich würde im Moment schätzen, so ungefähr die Hälfte kommt im Betrieb an. Jetzt schon. Das sind ja auch sozusagen Effekte in der Preisbildung. Also wenn ökologisch erzeugte oder regional erzeugte und angebotene Produkte höherpreisig sind, dann wird ja auch schon ein Teil refinanziert dieser Leistungen. Aber ich sag einfach mal grob die Hälfte ungefähr.
Das heißt ja auch, die andere Hälfte wird noch nicht bezahlt.
Genau, genau. Und das hat, wie ich meine, schlimme Konsequenzen. In dem Sinne, dass Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe eben nicht vollumfänglich diese Leistungen erbringen können. Weil was sich nicht rechnet, kann nicht geleistet werden. Und da plädiere ich dafür, weniger die Preise, die Produktpreise, also die Milchpreise noch weiter zu erhöhen, weil das würde andere Effekte auslösen, sondern diese Gemeinwohlleistungen separat den Betrieben zu vergüten. Dann hätte man auch Gewissheit, dass wirklich Maßnahmen für Bodenfruchtbarkeit, für regionale Resilienz und Soziales geleistet werden.
Wo könnte denn das Geld dafür herkommen aus Ihrer Perspektive?
Also wir haben da 7 unterschiedliche Vorschläge ausgearbeitet. Also einmal öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Das liegt ja auf der Hand und das ist ja auch liegt im Trend, auch was die zukünftige EU-Agrarpolitik angeht. Dann private Gelder wären möglich. dann, dass man über Steuern nochmal neu regelt, dann Kapitalkosten. Es gibt durchaus auch Interesse von Banken an unserer Methode, dass man sagt, man würde die Kapitalkosten, also die Zinsen staffeln für die Betriebe, je nach Grad der Gemeinwohlleistung. Also es gäbe verschiedene Arten und es braucht nicht eine Methode sein, sondern verschiedene Arten. Zum Beispiel auch innerhalb der Lieferkette. Wir haben einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, einen Bio-Bierbrauer aus der Oberpfalz. Der wird ab 25 seinen Lieferanten dann auf Basis der unserer Nachhaltigkeitsberechnung Gemeinwohlprämien zusätzlich noch bezahlen zum Erzeugerpreis auf Gerste, auf die Braurohstoffe. Im Allgäu entsteht ein Zivilgesellschaftler erstellter Regenfund. Da machen sich Akteure dran, Geld bei Wirtschaftsunternehmen in der Region zu besorgen und dann an die Landwirtschaft zu verteilen. Aus der Einsicht und Erkenntnis heraus, dass auch Wirtschaftsunternehmen ja davon profitieren, wenn die Landschaft intakt ist, wenn Biodiversität im Umfeld in der Region erstellt wird oder vorhanden ist. Und da gibt's jetzt unterschiedlichste Projekte, die auf der Basis eben unserer Leistungsrechnung loslaufen und dann eine Vergütung in Gang bringen wollen. Aber entscheidend ist, dass wir zum ersten Mal in dieser Komplexität diese Maßnahmen und Leistungen der Landwirtschaft von landwirtschaftlichen Betrieben konkret beziffern kann, definieren, erfassen, auswerten und monetarisieren kann. Das heißt, dass es einen Preis bekommt. An der Stelle wäre das jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir eine Unterscheidung hier einführen. Und zwar machen wir keine Wirkungsmessung und keine Wirkungsmonetarisierung. Das heißt, wir geben nicht der Hecke oder dem Rotkehlchen oder wie auch immer einen Geldwert und sagen, naja, wenn das da ist, haben wir so und so viel Geld profitiert oder wir haben Geld verloren, wenn Biodiversität, wenn das Rotkehlchen nicht mehr da ist, sondern unsere Methode, und das ist eben neu daran, unsere Methode, die Regionalwertleistungsrechnung, stellt eben die Frage an den Betrieb, was tust du, welchen Aufwand betreibst du, dass Biodiversität entsteht, dass das Rotkehlchen leben kann. Und das ist zentral wichtig, elementar wichtig, weil die ganz große Bewegung der Druckkost beziehungsweise auch des Impact-Messens, die gehen immer von der Wirkung aus. Also Fragen, wie viel CO2 wurde rückgebunden in den Boden und rechnen dann pro Tonne hoch und über den CO2-Preis dann zu einem monetären Wert. Und wir fragen eben den Betrieb, was hast du geleistet, dass CO2 rückgebunden werden kann oder rückgebunden wird und welchen Aufwand hast du dafür betrieben und geben dieser Leistung einen Preis. Das ist elementar wichtig, wenn man unsere Methode richtig verstehen will.
Ja, ist eine ganz andere Perspektive, ne? Und aber gleichzeitig sagen Sie schon, Sie wollen, dass eben nicht nur die Hälfte davon bezahlt wird, sondern wirklich idealerweise alles.
Klar, da müssen wir hinkommen, um sozusagen die verschiedensten, sag mal, Krisen in den Griff zu bekommen. Und meine These wäre ja auch, dass wenn diese Gemeinwohlleistungen auf anderem Weg anstatt über die Produkte, bisher sind ja alle Leistungen im Produktpreis internalisiert, deshalb sind Bioprodukte oft auch teurer. Wenn aber diese Leistungen, diese Arbeit und die Leistung auf anderem Weg bezahlt werden würde, würden die Produkte im Gegenzug günstiger werden, weil man dann diesen zusätzlichen Aufwand nicht in den Produktpreis internalisieren muss. Das bedeutet, am Ende müsste es unter Umständen die Lebensmittelversorgung für den Endkonsumenten unter Umständen gar nicht teurer werden, sondern es wird einfach nur anders gerechnet, anders verteilt und anders bezahlt.
Das sagt Christian Hiss im Brand 1 Podcast und wir sprechen gleich hier an dieser Stelle noch weiter. Herr Hiss, Sie haben die Europäische Union auch schon angesprochen und der neue EU-Agrarkommissar Christoph Hansen, der hat ja gesagt, dass er ökologische Leistungen angemessen bezahlen lassen möchte. Gleichzeitig sind die Umweltziele nach Ansicht von Kritikerinnen und Kritikern ja ziemlich aufgeweicht worden in Europa. Wie blicken Sie denn aktuell auf die EU?
Ach, das ist ein bisschen schwierig zu sagen von mir. Ich bin ja da nicht so aktiv. Was sicher aufgeweicht wurde und wird, wie ich es beobachte, ist die sogenannte Berichterstattung nach CSRD, nach EASAS, Lieferketten und so weiter. Da kann man dazu stehen, wie man will. Ich habe es eher die Art der Berichterstattung, die da auf den Weg gebracht wurde, habe ich eher immer kritisch gesehen, weil sie sozusagen so als extra daneben, als extra Bericht steht und dann soll der Bericht zwar bei größeren Unternehmen in den Lagerbericht kommen. Aber wer liest schon an den Lagerbericht eines Unternehmens, wenn er dann am Markt ist oder ein Produkt kauft oder was bezahlen soll? Ich bin seit 10, 15 Jahren total entschieden, dass diese Leistungen, Effekte, wie auch immer, direkt in die Buchhaltung und die Unternehmensbilanz rein müssen. Und dazu haben wir ein Werkzeug geschaffen und das ist möglich, wenn man sich auf den Weg begibt. Insofern, was positiv kommt von Hansen, sind die Verlautbarungen, dass Anreizsysteme geschaffen werden sollen statt Regulierung. Und das zielt in unsere Richtung durchaus.
Wo kommt bei Ihnen eigentlich diese Begeisterung für das Berechnen, für die Zahlen und für beispielsweise so Dinge wie Jahresabschlüsse und Buchhaltungskonten her?
Begeisterung, ja. Also die Begeisterung kommt daher, weil ich eben vor 20 Jahren vor der Entscheidung stand, also entweder ich bekomme das in den Griff irgendwie und kann das beeinflussen, dass der Jahresabschluss, dass die betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung letztendlich die betriebliche Realität wiedergibt. Wahrheit ist ein großer Begriff, den mag ich nicht, aber die betriebliche Realität wiedergibt genauso die Gemeinwohlrealität, also die gesellschaftliche Realität. Und das hat mich befeuert bis heute und da kommen wir schrittweise weiter und das begeistert mich.
Es gibt ja auch in Ihrer Branche, und das wissen, glaube ich, viele, bei den Landwirten und Landwirtinnen ein echtes Nachwuchsproblem. Dafür muss man jetzt nicht Privatfernsehen gucken. Nur 12% der Landwirte und Landwirtinnen in Europa sind unter 40 Jahre alt. Viele Betriebe finden wirklich schwer, junge Leute, die ihren Betrieb auch übernehmen wollen. Kann Ihr Ansatz und diese, ich sag mal, Ausdifferenzierung oder die detailliertere Betrachtung, also die Berechnung des Wertes der Gemeinwohlarbeit, auch den Beruf insgesamt ein bisschen aufwerten aus Ihrer Perspektive oder ist das vielleicht dann doch ein bisschen zu viel?
Also langfristig mit Sicherheit. Wenn der Beruf, die Arbeit aufgewertet würde und es in eine echte Wertschätzung kommt. Wertschätzung ist ja der zentrale Begriff, was die Kolleginnen und Kollegen zu Recht einfordern die letzten Jahre. Wenn das wirklich einen gesellschaftlichen Status bekäme und eine Anerkennung, letztendlich nicht nur eine ideelle, sondern eine monetäre Anerkennung, was leisten die Landwirtinnen und Landwirte jeden Tag fürs Gemeinwohl, für am Ende Nahrungsmittelsicherheit, Ernährungssouveränität, Biodiversität, Landschaften, Ausbildung, Wissenstransfer, unzählige Leistungen jeden Tag, dann bin ich sicher, dass der Beruf auch sozusagen eine neue Anerkennung gewinnt und neue Anhänger. Wir haben sehr viele junge Menschen, die sehr gerne in der Landwirtschaft arbeiten. Nur einen Betrieb zu führen und permanent am Existenzminimum herum zu operieren, das überlegt sich halt jeder zweimal, ob er das macht. Das würde ich genauso tun, wenn wir da einen echten Change hinbekommen würden. Wobei die instrumentelle methodische Grundlage jetzt da ist, dann gibt's da auch neue Chancen. Dessen bin ich sehr überzeugt.
Was fehlt denn für den echten Change?
Naja, wie soll ich sagen, zunächst mal die Einsicht sozusagen, dass diese Leistungen fürs Gemeinwohl erbracht werden, dann den genauen Nachweis, also bis ins Geld heruntergebrochen, und dann letztendlich eine Vergütung aus verschiedensten Quellen, wie vorhin gesagt. Dann würden die Betriebe sich auch verändern, die würden wieder interessanter werden, vielfältiger werden, weil man muss wissen, wie die letzten Jahrzehnte diese Erfolgsrechnung, dass eben bestimmte Arbeiten, die Maßnahmen, die ich tue, überhaupt nichts wert sind, im Gegenteil wertlos sind, dass wenn wir da eine andere Sicht bis in die Betriebswirtschaft runter reinbekommen, dann werden die Betriebe vielfältiger werden, resilienter und interessanter.
Wenn man jetzt bei Ihnen mal biografisch so ein bisschen rauszoomt, dann stellt man fest, dass Ihre Eltern noch im Boom der Wirtschaftswunderjahre in der Bundesrepublik und dann in der Industrialisierung der Landwirtschaft sehr, sehr früh auf ökologische Landwirtschaft, auf diese Vision der ökologischen Landwirtschaft gesetzt haben. Sie selbst sind auf einem der ersten Biohöfe in Deutschland deswegen aufgewachsen und kämpfen mittlerweile seit Jahrzehnten, Sie haben es angesprochen, seit 20 Jahren für eine bessere Anerkennung der ökologischen Aspekte, über das wir ja auch viel jetzt schon gesprochen haben hier in diesem Podcast. Was treibt Sie denn trotz der Widerstände, dass Sie das jetzt seit Jahrzehnten machen, an, da immer weiter dran zu bleiben?
Naja, also, wie soll ich sagen, da waren die Eltern schon auch Vorbild, ne? Wenn, wie Sie gesagt haben, 60er Jahre, 70er Jahre in einem der ersten Biohöfe aufgewachsen zu sein und dann auch diesem Dorf Eichstätten am Kaiserstuhl, die als Wiege des Ökolandbaus in Deutschland gilt. 1960, 61, als ich zur Welt kam, gab es schon 8 Biobetriebe. Das war bundesweit einmalig. Weltweit kann ich nicht überblicken, aber in einem Dorf so viel Biolandwirtschaft. Und ich dann damit aufgewachsen bin, wie diese Elterngeneration aus der Zukunft heraus gearbeitet und gewirtschaftet und sich entwickelt haben und zu welchem Erfolg das auch geführt hat. Undenkbar in den 70er Jahren, dass dann irgendwann mal 10% Ökolandbau in Deutschland oder vielleicht 20% und so stattfindet. Also das gibt mir natürlich dann auch die Gewissheit und die Hoffnung durchaus, dass man aus kleinsten Anfängen heraus was Großes bewirken kann. Und dann ist es letztendlich dann auch eine Sache der persönlichen Überzeugung, wie man sich das antun, diesen Weg zu gehen und das Neue in die Welt zu bringen. Oder lehne ich mich eher zurück und lasse die Sache laufen.
Aber Sie tun sich's an.
Ja, es macht auch Spaß sozusagen. Also was Neues, trotz allem Druck und Rückschlägen und so weiter, dann doch Fortschritte zu erkennen. Und schauen Sie, ich habe auf diesem Weg unendlich viele interessante Menschen kennengelernt. Und letztendlich auch die Ablehnung und die Kritik ist ja auch wiederum eine Herausforderung, besser zu werden. So haben wir, habe ich und wir letztendlich gelernt. Und die Gruppe, die jetzt sich darum kümmert, das sind Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, das sind Betriebswirtschafter, das sind Kolleginnen und Kollegen, das sind Unternehmer. Das ist unglaublich breit, diese Gruppe, die den Gedanken verstanden hat und sich jetzt mit auf den Weg macht. Also das ist doch auch eine Art von Befriedigung sozusagen, wenn ein Gedanke, den man mal gefasst hat, auch beim Gegenüber auf Verständnis und auf Sinnhaftigkeit stößt. Und wenn da die letzten 10, 15 Jahre niemand irgendwie Interesse gehabt hätte oder den Gedanken nachvollziehen hätte können oder logisch fand, dann hätte ich mit Sicherheit irgendwann aufgehört. Aber es gerade so die Expertise oder die Kritik und die Zustimmung an bestimmten Punkten, zum Beispiel auch dann mit den Standardsätzen, also auch diejenigen, die dann für die Rechnungslegung verantwortlich sind letztendlich, was in der Rechnungslegung passiert, wenn man da auf Verständnis und Zustimmung stößt, bestätigt das auch und treibt weiter an.
Das reflektiert Christian Hiss im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Und den Text Der wahre Preis von Joshua Kocher könnt ihr im aktuellen Brand 1 Magazin ab Seite 32 lesen. Das Magazin zum Schwerpunktthema Der Wert der Natur gibt's online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens. Den Link zum Artikel und zum Heft packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Und wenn ihr noch tiefer in das Thema eintauchen wollt und ihr sie jetzt noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch die beiden letzten Episoden dieses Podcasts hier, des Brand 1 Podcasts. Scrollt dafür einfach in eurer Podcast-App nach unten. Und auch zum Abschluss dieser Folge hört ihr aus eurer Mitte der vielen 10.000 Hörerinnen und Hörer eine ganz persönliche Veränderungsgeschichte, diesmal von Moritz.
Mein Name ist Moritz Schlaggetter, ich bin Mitgründer und Managing Partner von Talk Partners. Wir sind Deutschlands führende Finance- und HR-Beratung für Startups und Scale-Ups. Als das Medienhaus Korrektiv vom Remigrationstreffen hochrangiger AfD-Politiker berichtet hat und das Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland schon voll im Gange war, hat uns im Gründerteam von Talk Partners lange Zeit die Entschlussfreudigkeit gefehlt, um etwas gegen genau diese Entwicklungen zu tun und für unsere Demokratie einzustehen. Auch wenn wir die menschenfeindliche Gesinnung der Beteiligten natürlich verurteilt haben, haben wir dennoch gezögert, gesellschaftspolitische Verantwortung zu übernehmen. Seit circa einem Jahr haben wir Corporate Political Responsibility in unserer Unternehmensstrategie verankert. Dieses Konzept sieht Unternehmen eben nicht nur als wirtschaftliche Akteure, sondern auch in gesellschaftspolitischer Verantwortung. Im Zuge unserer neuen Ausrichtung haben wir interne Arbeitsgruppen etabliert, in denen wir konkrete Maßnahmen in Bereichen wie Bildung, Gleichberechtigung oder Inklusion erarbeiten. Darüber hinaus konnten wir auch zahlreiche Köpfe der Startup-Szene zusammenbringen, um den Austausch zu Möglichkeiten der Demokratieförderung zu unterstützen und auch hier konkrete Maßnahmen in die Wege zu leiten. Unser jüngstes CPR-Projekt ist die Tour for Democracy. Eine Spendenradtour, die im Mai zahlreiche UnternehmerInnen und natürlich auch andere spendende Persönlichkeiten zusammenbringen soll, um für die Demokratie in die Pedale zu treten. Unser Ziel hierbei ist es, einen möglichst großen Spendenbetrag für demokratiefördernde Organisationen, wie zum Beispiel Joint Politics, zu sammeln und wertvolle Verbindungen unter Gleichgesinnten schaffen. Bis wir CPR bei Talk Partners etabliert haben, hatte ich die zahlreichen Möglichkeiten, gesellschaftspolitisch als Unternehmen aktiv zu werden, nicht auf dem Schirm. Da das sicherlich genauso auch anderen geht, teilen wir seitdem entsprechende Werkzeuge mittlerweile aktiv mit anderen Unternehmen, um so eine Begeisterung zu entfachen. Zudem habe ich zwar vermutet, wie groß die Begeisterungsfähigkeit für unsere Demokratie ist, dass aber knapp die Hälfte unserer Belegschaft sich in unseren entsprechenden Arbeitsgruppen einsetzen wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet und macht mich natürlich super stolz auf unsere Unternehmenskultur.
Das ist also die persönliche Geschichte von Moritz. Und wenn ihr eure Geschichte mit uns hier im Podcast teilen wollt, dann schickt gern eine Sprachnachricht an digital@brand1.de. Einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und dann per Mail an digital@brand1.de schicken. Wir freuen uns über eure persönlichen Veränderungsgeschichten. Und wenn euch der Podcast hier, der Brand 1 Podcast, gefällt, den wir von Brand 1 und Detektor FM zusammen machen und ihr vielleicht künftig auch keine Folge mehr verpassen wollt, dann folgt uns doch gern einfach dort, wo ihr gerade eure Podcasts hört. Wir empfehlen dafür auch originäre und unabhängige Podcast-Apps wie Castro, Pocket Casts oder Podcast Addict. Und bei Apple Podcasts oder Spotify könnt ihr uns außerdem 5 Sterne schenken. Das kostet euch nichts, hat aber für uns einen wirklich sehr, sehr großen Wert. Und deshalb sagen wir auf jeden Fall für eure Unterstützung Dankeschön und gern bis nächsten Freitag.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.